SRF 2 Kultur.
Der Münsterplatz in Basel. Hoch über dem Rhein, hoch über der Stadt. Bauarbeiter, buhlspielende Menschen, Kinder, Touristen, Spaziergänger. Links in der Ecke steht ein Haus mit dem Namen Auf Burg. Ein zarter Hinweis auf frühere Zeiten, als hier ein römisches Kastell stand. Gepflegt ist das Haus. Sandstein, gedeckte Farben, eine wuchtige Kassettentüre, Glycinien umrahmen die Sprossenfenster. Edel ist das, aber nicht protzig. Von außen ahnt man nicht, dass es im Inneren 5 Stockwerke nach unten geht. Hier residiert die Paul-Sacher-Stiftung. Mit einem weltberühmten Archiv für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Ein Kameraauge, ein goldener Klingelknopf mit Patina. Und nach einer weiteren Schleuse bin ich in einem hellen, lichtdurchfluteten Empfangsraum. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur mit einem Besuch in der Paul-Sacher-Stiftung. Am Mikrofon Florian Hauser. Ich bin auf der Suche nach den Partituren, auf denen Meisterwerke notiert sind. Berühmte, ach was, legendäre wie dieses hier. Sacre du Printemps von Igor Stravinsky oder das Konzert für Orchester von Béla Bartók. Oder die Tontornados von Conlon Nancarrow. Und. Alle sind sie hier aufbewahrt, die Noten zu den berühmten Stücken. Wir machen uns auf den Weg. Heidi Zimmermann aus dem Wissenschafts- und Stiftungsteam führt mich nach unten. Eine Etage, 2 Etagen, 3 Etagen. Und auch dieses dritte Untergeschoss ist noch immer hoch über dem Rhein. Und ziemlich gut gesichert.
Also da ist so eine Panzertür, wie man sie von Zivilschutzräumen kennt. Das ist einfach eine mechanisch-statische Befestigung, dass, wenn das Erdbeben kommt, hier dieser Eingang nicht verschüttet wird.
Ja, das Erdbeben. Man will vorbereitet sein. Basel liegt in einer gefährdeten Zone. Das große Beben von 1356 hat einen Großteil der Stadt zerstört. Kleinere Erdbeben gibt es bis heute immer wieder. Mit diesen meterdicken Betonwänden kann aber hier jetzt wohl nicht mehr viel passieren. Der Kulturgüterschutzraum ist Erdbeben- und atombombensicher. Wir steigen weiter nach unten und kommen in einen kleinen Raum.
Das hier, dieser kleine Raum, war der erste Safe. 18 Grad, stetige Temperatur, 50% Luftfeuchtigkeit. Das sind ideale Aufbewahrungsbedingungen, Klimabedingungen für Papier. Hier sind Bibliotheksbestände, Teile von Komponistenbibliotheken. Also zum Beispiel ein Teil der Bibliothek von Stravinsky, fast die ganze Musikbibliothek von Sándor Veres.
Ganze Bibliotheken sind hier versammelt, Privatbibliotheken von Komponisten. Also all die Bücher und Dokumente, die diese Komponisten selber gesammelt haben. Auch sie begehrte Quellen zum Forschen, weil ja auch Sekundär- und Tertiärquellen Informationen liefern und die geistigen Welten beleuchten können, in denen oder aus denen musikalische Meisterwerke entstanden sind. Noch wichtiger natürlich die Noten selber, die Partituren, die Manuskripte. Hier liegen sie.
Das sind alle Musikmanuskripte zu allen Sammlungen. Die sind alphabetisch geordnet, das geht von Bartók bis Stefan Wolpe zum Beispiel liegt da ganz hinten. Da sieht man diese Rollregale mit einer engen Einteilung. Da liegen die Manuskripte in grauen, säurefreien Mappen eingeschlagen, liegend, damit das Papier in sich ruhen kann, nicht beansprucht wird.
Thank you. Wir treffen Heidi Zimmermanns Wissenschaftskollegen Simon Obert. Er steht an einem langen Tisch, vor sich hat er Noten ausgebreitet und blättert vorsichtig, allerdings ohne Handschuhe. Die zieht hier keiner an.
Das tun wir in der Regel nicht, weil die meisten Menschen geschickter sind ohne Handschuhe, mit bloßen Händen. Und wir fassen das Papier also ungeniert mit bloßen Händen an.
Zumal mit den Handschuhen fehlt das Gefühl und genau. Die Gefahr, dass dann beschädigt wird, weil man es falsch angreift und dann einreißt, ist viel größer.
Als der Schaden, den man anrichtet, eben mit leicht verschwitzten Händen. Genau. Und wir waschen uns ab und zu die Hände. Was wir mit Handschuhen anfassen, sind Fotografien. Da sind wir schon recht strikt.
Als in den 70er Jahren die Paul-Sacher-Stiftung gegründet wurde, war es das Ziel, die musikalische Bibliothek von Paul Sacher zu bewahren. Dabei ist es nicht geblieben. An Sachers Bibliothek hat sich nach und nach mehr und mehr angelagert. Es kamen erste Nachlässe, etwa von Igor Strawinsky oder Anton Webern. Und 1986 ging es offiziell los mit dem Paul-Sacher-Archiv. Heute liegen hier über 120 Sammlungen. Das heißt, es musste erweitert werden, der Platz reichte hinten und vorne nicht. Und erweitert werden konnte nur nach unten, in den Fels hinein. Drei Untergeschosse waren es ursprünglich, jetzt sind es fünf. Hier liegen Nachlässe bedeutender Komponisten, von Pierre Boulez bis Klaus Huber, von Morton Feldman bis Igor Strawinsky. Aber es liegen hier auch sogenannte Vorlässe. Der Herdentrieb funktioniert ja auch bei Manuskripten. Und berühmte Namen haben einen starken Sog auf lebende Komponistinnen und Komponisten, die ihre Werke gern unter demselben Dach sehen möchten. Auch weil sie wissen, dass hier perfekte Bedingungen herrschen.
Es ist natürlich für einen Komponisten, ich sage jetzt ein Beispiel Steve Reich, eine Ehre, seinen Nachlass oder seinen Vorlass unter dem gleichen Dach zu haben wie Igor Strawinsky. Das war jetzt für ihn ein Kriterium, um eben hier zu landen und nicht irgendwo in einem amerikanischen Archiv.
Weiter geht's. Weiter nach unten. Es hat noch zwei Stockwerke. Wir kommen an den Korrespondenzen der Komponistinnen und Komponisten vorbei.
Die sind einfach in Archivboxen aufbewahrt, mehr oder weniger gut bearbeitet, zum Teil sehr, sehr umfangreiche Korrespondenzen, Zehntausende von Briefen.
Die noch längst nicht erschlossen sind,
oder? Die sehr unterschiedlich. Also die Erschließung der Sammlungen ist nicht bei allen Sammlungen auf dem gleichen Stand, das ist ja klar. Das ist auch eine Art Balance, es hängt ab von den Interessen der Musikwissenschaftler und Bibliothekare, an welchen Sammlungen, welchen Komponisten sie interessiert arbeiten, aber natürlich auch von den Anfragen der Benutzung.
Das heißt aber auch, dass die Erschließung sowieso nie abgeschlossen ist, weil nächste folgende Generationen auch andere Fragen stellen werden wieder.
Das kann auch sein, aber natürlich die Erschließung von unserer Seite ist ja einfach eine Beschreibung dessen, was da ist, in möglichst praktischen Findlisten. Ja, und das ist ein Projekt, eben das geht immer weiter. Wir kommen nicht hinterher, einfach weil es wahnsinnig viel Material ist. Wir haben Millionen von Seiten. Das ist eine ganz andere Ausgangslage als, sagen wir, für ein Archiv, das den Nachlass eines einzigen Komponisten aufbewahrt.
Altes Material, altes Papier, verschiedenste Arten von Farbe, Tinte, Tusche. Es ist schön kühl hier herunten und es hat eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit. Aber wie ist das, frage ich mich generell, mit Flora und Fauna? Gut, die Holzwürmer und kriechenden Wesen sind bei diesen Temperaturen wohl eh ziemlich langsam und wären, gäbe es mal ein solches Tier, schnell zu fangen. Aber die Flora? Wachsen hier Dinge, die nicht wachsen sollten? Nein, nein, sagt Heidi Zimmermann, es kann höchstens sein, dass manche der Dokumente ihre eigene Flora schon dabei haben, wenn sie ankommen hier im Archiv.
Ein Problem ist eben Feuchtigkeit und Schimmel. Es gibt Sammlungen, Dokumentbestände, die zu uns ins Haus kommen und man merkt auf Anhieb, da gibt es Schimmel, die sind feucht geworden irgendwann und da muss man sofort reagieren und die Sachen desinfizieren.
Und sie auch getrennt halten von den anderen?
Erstmal nicht zu den anderen legen, genau, und dann sofort desinfizieren lassen. Dafür arbeiten wir mit einer externen Firma zusammen, die für uns also dann so tonnenweise Bestände desinfiziert.
Und noch weiter hinunter geht's, es wird noch kühler. Denn ganz unten sind die Tondokumente. Die vertragen nur 16 Grad und brauchen 40% Luftfeuchtigkeit. Das verlangsamt den Verfall. Aufhalten kann man ihn nicht. Und deshalb werden sie so schnell wie möglich digitalisiert. Die Shellac-Platten, die Langspielplatten, Tonbänder, Kassetten, DAT-Kassetten. Auch etwas ganz Spezielles liegt hier unten im tiefsten Keller des Sacher-Archivs. Lochstreifenrollen für ein selbstspielendes Klavier. Kleiner Exkurs hier unten an der tiefsten Stelle des Sacher-Archivs. Wir sind unter der Wasseroberfläche des Rheins mittlerweile. Es geht um den Amerikaner Conlon Nancarrow. Als junger Mann sieht er sehr schnittig aus. Hohe Stirn, nach hinten gestrichene schwarze Haare, Schnauz und Kinnbart. Als Jazz-Trompeter kommt er nach Europa, als Mitglied der Bordkapelle eines Dampfers. Das ist 1936. Dann bricht in Spanien der Bürgerkrieg aus und Nancarrow schließt sich den Republikanern an, kämpft gegen Franco. Zurück in New York ist er dann nicht mehr willkommen, weil er gekämpft hat im spanischen Bürgerkrieg, muss er den Pass abgeben und geht ins Exil nach Mexiko, zieht sich dort total zurück. Und er komponiert. Solche Dinge. Jetzt könnte man sagen, ja, das klingt so jazzig angehaucht im Stil der Zeit irgendwie. Stimmt auch, nur das spielt kein Mensch, sondern eine Maschine. Ein sogenanntes Player-Piano. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts groß in Mode. Ein normales Klavier, das wird über eine Lochstreifenrolle gesteuert. Das Papier wickelt sich ab. Durch die Löcher, die eingestanzt sind, wird Luft angesaugt und die bewegt dann die Klaviertasten. Nancarrow komponiert für dieses Player-Piano und zwar ausschließlich sein ganzes restliches Leben lang. Und eine Musik, wie eben gehört, die reicht ihm bald nicht mehr. Schneller muss es werden. Und dann hört er wieder ganz brav auf, dieser wild gewordene Boogie-Woogie. Wegen dieser Klänge nimmt es Nancarrow auf sich, dass er unendlich lang dafür braucht. Weil das so viele Noten sind, braucht er einen ganzen Tag, damit eine einzige Sekunde Musik entsteht. Ein Jahr lang braucht er für 5 Minuten Musik. Sein Gesamtwerk, das sind 50 Studies for Player Piano, dauern alle zusammen so lang wie eine Oper von Richard Wagner. 4 Stunden. 4 Stunden Musik entstanden in einem Arbeitsleben von 40 Jahren. Und warum das Ganze? weil er so komplex sein kann wie noch niemand vor ihm, weil er in unendliche Weiten vordringen kann, in Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. In ein und demselben Stück können schon mal mehrere Rhythmen gleichzeitig ablaufen, und zwar was für welche. Eins geteilt durch die dritte Wurzel aus Pi und dazu die dritte Wurzel aus 13/16. Was dazu führt, dass alles leicht ineinander verschoben ist. Und dazu kommen dann ungeheure Geschwindigkeiten, Tonwirbelstürme mit 200 Anschlägen pro Sekunde. Die fragilen Papierrollen, diese Lochstreifenrollen von Condon and Carroll sind jetzt hier in Basel, im Paul-Sacher-Archiv. Es sind Hunderte, sicher verwahrt. Und mittlerweile gibt es Kopien davon, mit denen kann und darf man arbeiten, wenn man als Forscher hier zu tun hat. Man kann sie einspannen in die beiden Klaviere, die Player-Pianos von den Carroll, die sind nämlich auch hier, in einem Nebenhaus allerdings, gerade sind sie zerlegt und nicht zu besichtigen. Raus aus der Kälte, raus aus dem Kühlraum, in dem die Tondokumente und die empfindlichen Lochstreifenrollen für die Player-Pianos liegen. Zurück ins Licht, nach oben, ins Direktorium und zu den Forscherinnen und Forschern. Aber machen wir doch noch einen Zwischenhalt bei den Manuskripten. Es ist der ungarische Komponist György Ligeti gewesen, der seinen amerikanischen Kollegen, den verschrobenen Conlon and Carrow, entdeckt und nach Europa gebracht hat. Ja, und der Nachlass von dem Herrn Ligeti, der liegt auch hier im Paul-Sacher-Archiv. Während wir nach oben steigen zu den Manuskripten von Ligeti, frage ich Heidi Zimmermann, was eigentlich Ihre Aufgaben sind hier in der Stiftung.
Ich habe drei Aufgabenbereiche, kann man vielleicht grob sagen. Ein Bereich ist sicher eben die Aufarbeitung der Sammlungen. Die kommen sehr unterschiedlich geordnet hier an. Und wir versuchen dann eben die Materialien möglichst genau zu ordnen und zu beschreiben. Die andere ist natürlich Beratung, Auskünfte für Forschende, die hier arbeiten. Da findet immer ein reger Austausch statt. Wir haben Stipendiaten, die für kürzere oder längere Zeit, manchmal mehrere Monate kommen. Und da ist natürlich der Austausch wichtig. Die haben ganz gezielte Forschungsinteressen meistens und wir können da natürlich oft helfen, weil wir die Bestände sehr gut kennen und Hinweise geben können auf Dokumente, die vielleicht auch noch interessant wären für eine bestimmte Forschungsfrage. Das ist schon ein wichtiger Austausch, gegenseitig auch. Also wir lernen auch oft von Forschenden, wir machen hier Kolloquien und pflegen Austausch. Dann kommen natürlich viele Anfragen einfach über E-Mail rein. Leute wollen bestimmte Auskünfte, ob wir etwas haben. Es gibt viele Reproduktionsanfragen, die wir zu bearbeiten haben. Das ist so der administrative Teil der Arbeit auch. Und das dritte Gebiet endlich ist dann eigene Forschung.
Heidi Zimmermanns Projekt der letzten Jahre war der Komponist György Ligeti. Ja, der letzten Jahre. Denn eine Sammlung wie die von Ligeti ist enorm umfangreich.
Das sind insgesamt etwa 25.000 Seiten Musikmanuskripte. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, diese Manuskripte Seite für Seite anzuschauen, einen Katalog zu erstellen. Ligeti war ein ordentlicher Chaot, also er hat schon alles aufbewahrt, aber eben auch manchmal Dokumente hin und her gebraucht und untereinander gemischt, sodass der Aufwand eben der Zuordnung ziemlich groß war. Das ist jetzt gemacht und es gibt sogar eben ein gedrucktes Inventar, da kann man alle Dokumente darin finden, die hier in der Sammlung vorhanden sind. Und das ist erstaunlich viel. Ligeti hat ja ein sehr bewegtes Leben gehabt. Er ist in Rumänien geboren, dann nach dem Krieg nach Budapest umgezogen. Also seine Familie hat den den Krieg sehr, sehr nah erlebt. Sein Vater und sein Bruder wurden deportiert in ein Konzentrationslager. Seine Mutter hatte den Holocaust überlebt. Und die Dokumente, die er schon in den 30er und frühen 40er Jahren geschrieben hat, sind in Klausenburg erhalten geblieben, in einem Privathaus, und sind nach vielen, vielen Jahren dann zu ihm nach Wien gekommen und schließlich auch nach Basel. Also es ist unglaublich, wir haben von ihm von der frühesten Jugend an bis zu den allerletzten Skizzen eigentlich das gesamte Oeuvre hier.
Das sind die Atmosphäre von György Ligeti, komponiert 1961, ein Schlüsselwerk in der Musik des 20. Jahrhunderts. Uraufgeführt bei den renommierten Donau-Eschinger Musiktagen. Das Publikum damals war so hingerissen, dass man das Stück gleich ein zweites Mal spielen musste, was sonst quasi nie vorkommt. Eine völlig neue Art von Musik präsentiert Ligeti hier. Keine motivische Entwicklung mehr, sondern eine Art Hörrelief. Die Musik wird plastisch. Und sie entfaltet sich allmählich, als ob man aus grellem Sonnenlicht in ein dunkles Zimmer kommt und die Farben und Konturen erst nach und nach wahrnimmt. Für große Aufregung hat diese Musik gesorgt, damals, weil sie mit einer Geste all das wegwischt, was andere mit ihrer überkonstruierten, seriellen Musik dieser Zeit mühsam aufgebaut haben. Heidi Zimmermann öffnet den Schrank mit den Großformaten, holt vorsichtig eine der säurefreien Mappen heraus, schlägt sie auf.
Atmosphäre ist ja das Stück, was Ligeti, der 1956 aus Ungarn emigriert ist und dann in Köln und Darmstadt sich in die westeuropäische Avantgarde eingearbeitet hat. Atmosphäre war eigentlich das Werk, das ihm zum Durchbruch verholfen hat, 1961 in Donaueschingen. Jetzt siehst du hier bei Seidenpapier, das soll einfach den weichen Bleistift auf dem Papier vor Abrieb schonen, und die Partitur ist einfach spektakulär von ihrem Format her. Da hat Ligeti die zwei Bögen zusammenmontiert, damit er überhaupt diese vielen Orchesterstimmen auf eine Seite bringen konnte. Das ist wunderschön. Eben, das ist jetzt eine Bleistiftreinschrift, die wahnsinnig schön und gut leserlich geschrieben ist. Natürlich wusste Ligeti ganz genau, dass das Werk erstmal einfach fotografisch reproduziert wird für die Aufführung und nicht sofort neu gesetzt. Das heißt, er hat sich einfach sehr bemüht, eine schöne Dirigierpartitur herzustellen.
Aber sie war lange Zeit verschollen, diese Reinschrift. Als seine Sammlung nach Basel kam, Ligeti lebte da noch, hatte er keine Ahnung, wo sie sein könnte. Kurz nach seinem Tod ist sie dann bei einer Auktion aufgetaucht.
Hier. Hier zum Beispiel diese ganze Wand ist Korrespondenz von Strawinsky. Also seine Korrespondenz mit Privatpersonen, mit seinen Verlagen, Schott, Busi, ist alles hier. Ja, ja, ja. Die Korrespondenz mit Schott, dann Korrespondenz, die im Zusammenhang mit Aufführungen seiner Werke steht, Dokumentation zu Aufführungen über Jahrzehnte hinweg. Das und ist alles hier.
Wenn ich jetzt als Forscher irgendwie was Neues rausfinden möchte, das heißt, ich kann mich dann anmelden und kann mir dann da Briefe anschauen und schauen, welche Emotionen ich aus dem Schriftbild herauslesen kann.
Auch das. Also bei Strawinsky wird es langsam ein bisschen schwer, noch viel Neues herauszufinden. Ja. Man kann vielleicht neu auf bereits bekannte Dinge blicken oder neue Zusammenhänge herstellen. Und es gibt natürlich inzwischen viele Forschung von Strawinsky und Diaghilev, Strawinsky und Debussy. Und, also Strawinsky und andere kann man fast beliebig erweitern. Aber da ist schon sehr viel gemacht an der Sammlung Strawinsky natürlich. Aber es gibt auch eben Komponisten, die fast ganz unbekannt sind. Und da haben wir diesen Hermann Mayer übernommen vor 8 Jahren. Vielleicht können wir noch darüber kurz sprechen. Das ist also eben, bei Ligeti war es schwer, Neues zu entdecken. Und bei Hermann Mayer war wirklich alles neu. Da musste man erst einmal kapieren, wer das ist und was der gemacht hat. Wir hatten einen riesigen Nachlass vor uns mit 250 solchen Plänen. Er hat die Mondriane genannt. Die waren meistens so gerollt. Das ist so Papier von Schulheften. Er war ja Schullehrer 50 Jahre lang in Zulwil und hat meistens so, was er halt auf dem Schreibtisch hatte. Eben, das sind ganz normale Schulschreibhefte mit diesen hochgestellten Häuschen. Und er hat in den 50er Jahren angefangen, eben zu in seinem Kompositionsprozess erst einmal solche Diagramme, Verlaufsdiagramme eigentlich zu machen. Und die sind wunderschön anzuschauen, aber eben wahnsinnig fragil und zum Teil sehr schlecht erhalten, wahnsinnig zerbrechlich. Da siehst du jetzt einen, der ist nicht restauriert. Und da war eben unsere Aufgabe, erst einmal zu verstehen, was wir da haben, eine Ordnung reinzubringen. Nach einer gewissen Zeit haben wir verstanden, dass Hermann Mayer eigentlich immer beim Arbeiten Daten gesetzt hat. Und das hat dann sehr geholfen, die Materialien zu ordnen. Du siehst da, beim Anfang macht er ein Ort und Datum, 12. November 1974.
Und wir sehen jetzt, da unten sind also diese drei Linien, mal gelb und rot und blau, die sich überschneiden. Was bedeuten die?
Meistens macht er eben Schichten von verschiedenen Instrumenten und von Klangstrukturen. Also er arbeitet gerne mit Strukturen wie Punkte, Schläge, Wellen, Linien und so weiter und ordnet die dann bestimmten Instrumenten oder Instrumentengruppen zu. Es ist eigentlich eine Klangfarbenkomposition, die er betreibt. Er arbeitet eben sehr stark visuell und organisiert zunächst einmal optisch die ganze Partitur, um sie nachher dann in eine ganz reguläre Partitur umzusetzen.
Musik des Schweizer Komponisten Hermann Mayer. Erst in den 80er Jahren, als Mayer schon im sehr reifen Alter war, hat seine Musik langsam eine Öffentlichkeit gefunden. Davor hat er in größter Isolation für die Schublade komponiert, ohne Beachtung, ohne Einfluss, ohne Korrektur durch die Öffentlichkeit. »Ich will Gefühl und Geist allein in das Geometrische stecken«, sagte Hermann Mayer, und komponierte eine Musik, die keine Entwicklung mehr haben sollte, dafür Blöcke bilden, wie Kristalle. Seit 2013 liegt der Nachlass von Hermann Mayer in der Paul-Sacher-Stiftung. Und jetzt stehen wir hier vor einem seiner riesigen, eingerollten Kompositionspläne. Schaut schlimm aus, ehrlich gesagt, dieser Plan. So, als ob eine einzige Berührung dazu führen könnte, dass alles zu Staub zerfällt. Ein solches empfindliches Dokument kommt erstmal zu einem Papierrestaurator, der kümmert sich darum.
Der schaut weniger auf die Inhalte, sondern der analysiert die Klebstellen und kann genau sagen, was wo angeklebt war und es wieder dort anbringen, wo es hingehört.
Und wenn er zurückkommt, der Plan, dann sieht er schon ganz anders aus. Thank you.
Ich habe da ein Beispiel, ein kleines Beispiel von einem restaurierten Plan rausgezogen, einfach damit du den Unterschied sehen kannst. Weil du hast gesehen, da war ja ganz viel geklebt, nicht nur die Seiten aneinander geklebt, sondern auch auf die Seiten montiert. Das Zeug fällt alles ab und man muss es am richtigen Ort wieder anbringen. Und da siehst du jetzt so einen schön restaurierten Plan. So rum ist es richtig. Ja.
Ist er fertig restauriert, der Plan, dann kann an ihm geforscht werden. Und das ist unsere nächste Station. Wir gehen ganz nach oben in die Lesesäle. Das heißt, wir fahren diesmal mit dem Lift. Und oben treffe ich die Wissenschaftlerin Michelle Ziegler. Sie arbeitet an der Musik von Hermann Mayer.
Ich habe hier, das ist ein bisschen ein besonderer Fall, weil ich hier eine ganze Beige an Skizzen habe. Und es ist nicht ganz klar, zu welchen Stücken diese Skizzen gehören. Das heißt, ich schaue die jetzt durch und das handelt sich hier vor allem um die frühen Kompositionen, die zum Teil nicht datiert sind bei Hermann Mayer. Ja. Und ich versuche, das zuzuordnen.
Ja, das heißt, wie gehen Sie jetzt davor? Wie versuchen Sie es zuzuordnen? Oder nach welchen Anhaltspunkten, nach welchen Kriterien gehen Sie davor?
Bei Mayer gibt es sehr oft Daten auf den Skizzenblättern und dann gibt es natürlich die Angaben zu den Instrumenten. Also hier ist es für Klavier geschrieben. Und dann hat man zum Teil hat man die genauere Angabe zu den Sätzen, Motive.
Und wie lange nehmen Sie sich jetzt dafür Zeit für die Einordnung und für die Untersuchung?
Also bei Mayer muss ich relativ zügig vorwärts gehen, weil es bei Mayer unglaublich viel Material hat. Und ich habe 4 Kompositionen ausgewählt, mit denen ich mich vor allem beschäftige in meiner Dissertation. Und also ich kann auch bei Mayer einfach nicht alles anschauen. Also das ist jetzt nur ein Fall von Dokumenten bei Mayer. Es gibt eine ganze Beige an Arbeitsheften, die er in Stenografieschrift geschrieben hat. Und ich kann auch da nicht alles durchschauen. Also es gibt wie so einzelne Einblicke. Jetzt, da geht es mir vor allem auch darum, dass ich eigentlich gerne ein paar von den frühen Kompositionen noch genauer datieren würde. Mhm. Und da gibt es Klavierwerke dazu dabei, die mich interessieren für meine Diss.
Und haben Sie jetzt in den letzten Tagen schon einen speziellen Fund gemacht? Etwas entdeckt, was Sie noch nicht wussten?
Also das ganze Bündel hier ist ein spezieller Fund, weil wir das also kürzlich entdeckt haben, dass es hier ganz unterschiedliche Skizzen gibt. Und also speziellen Fund gibt es schon auch. Das hat mich jetzt zum Beispiel glücklich gemacht, weil ich früher habe ich die Arbeitshefte von Mayer durchgeschaut und da gab es zum Teil Notizen zu Stücken, von denen ich bisher gar kein Material hatte. Und jetzt gibt es hier so einzelne Skizzen zu Werken, die er dann nicht abgeschlossen hat.
Leise und konzentriert geht es zu im Arbeitsraum hoch über dem Rhein. 6, 7 Frauen und Männer sitzen hier, lesen, blättern, machen sich Notizen. Ich möchte noch mit ein paar anderen Forschern reden und Maureen Carr kommt mit mir nach draußen für ein paar Fragen. Sie ist 77 und sie ist eine, die sich für nur einen einzigen Komponisten interessiert, Igor Strawinsky. Seit 25 Jahren kommt sie nach Basel.
The first time I came was in 1992. It was a sabbatical that I had from my university.
Ja, seit 1992 komme ich jedes Jahr. Das fing mit einem Sabbatical meiner Universität in Pennsylvania an. 4 Bücher über Strawinsky sind daraus bisher entstanden. Jetzt arbeite ich am 5.
4 books and the 5th book will be in progress. I'm sketching it.
Wie Strawinsky Modelle von Bach verwendete, darum soll es gehen in ihrem 5. Strawinsky-Buch. Nun also sitzt sie hier oben und transkribiert Skizzen.
I look at the microfilms because I can get, you know, closer to.
Ich habe mir erst die Mikrofilme angesehen und heute schaue ich mir das Originalmanuskript an. Es gibt nämlich ein paar Noten, die sind schwer zu entziffern. Das ist schon sehr aufregend, Strawinskys Handschrift zu sehen. Ja, und dann vergleiche ich das mit der Druckausgabe.
So it's all very exciting to actually see Stravinsky's handwriting and then I compare it to the outcome.
Musik.
Maureen Carr muss zurück an die Partitur. Ich begleite sie und dafür kommt eine andere Forscherin schnell mit mir nach draußen.
I teach at Dickinson College in the United States.
Amy Ludarski aus Amerika. Sie war ein ganzes Jahr lang jetzt hier, weil sie ein Buch, also das heißt das erste Buch überhaupt, schreiben möchte über den amerikanischen Komponisten George Rochberg.
I spent the year researching George Rochberg, who is one of the leading American postmodernists in classical music in the 20th century. And his archive is here at the Sacher Foundation. He donated his papers in the early 2000s. And I'm one of the first researchers to use that collection fully for a book-length project. And this would be the first book ever written on Rochberg's career in total. So I've just finished my introduction, my 5 chapters, and I'm currently working on the epilogue. And if all works out well, by the end of the month, I should have a book project to bring to a press. Yeah.
Auch Amy Ludarski ist nicht zum ersten Mal im Sacher-Archiv. Viele kommen immer wieder gern. Was sie daran schätzt? Die Unterstützung des Sacher-Teams, den freien Zugang zu all den Materialien und beste technische Hilfe, sodass sie sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren kann.
How dedicated the staff is here to providing access as much as possible to technological materials as well. And I found them to be so helpful. Made my job as the scholar and the music philosopher working with these materials, it helped to take the hurdles out of my way so that I could dedicate myself to the kind of intertextual and contextual thinking that I like to do around objects.
Und noch einen Forscher treffe ich, Thomas Pidi aus Kanada. Er ist zum dritten Mal hier und beschäftigt sich mit Luciano Berio und seinen Beziehungen zur Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.
My name is Thomas Pidi. I'm from Canada, but I teach at the University of Mississippi. I'm here working on transcriptions of the Italian composer Luciano Berio, his relationship with music of the 19th century and the 17th century.
Einen Monat lang nimmt sich Pidi Zeit, um Berios Notizen per Hand abzuschreiben. Das ist eine Spezialität des Paul-Sacher-Archivs. Es stellt keine Arbeitskopien zur Verfügung. Das wurde schon früh in den Statuten festgelegt. Heute würde man das vielleicht nicht mehr machen, aber vor 30 Jahren hatte man doch noch ein anderes, respektvoll anderes Verhältnis zum Original. In der Paul-Sacher-Stiftung gilt das bis heute. Es gibt keine Kopien zum Mitnehmen. Herkommen heißt es und selber dran arbeiten. Und das heißt, die Forscherinnen und Forscher brauchen Zeit. Dank Stipendien der Paul-Sacher-Stiftung haben sie die auch. Zweimal im Jahr kann man beim Stipendienfonds Anträge stellen, muss ein Projekt einreichen und eine Kommission beurteilt das. Wenn positiv, dann gibt es 2200 Franken pro Monat für die Unkosten des Aufenthalts in Basel. Extra Forscherwohnungen hat die Stiftung zwar nicht, aber immerhin eine Adressliste mit Schlummermüttern. Für einzelne Tage, aber auch für Wochen oder sogar mehrere Monate sind sie dann hier, die Forscher. Die Atmosphäre ist konzentriert, aber entspannt. Und oft genug bleibt dann doch auch noch Zeit für den ein oder anderen Spaziergang am Rhein, sagt Thomas Pidi.
Absolutely, yes. Yeah, I mean, certainly after at 5 o'clock, many of the colleagues gather together, go for a drink, go for a coffee, spend time, especially in the museums, in the greater Basel area. Yes, yes.
Möglich gemacht hat das Ganze Paul Sacher. Die Mittel dazu bekam er nicht zuletzt auch durch seine Frau.
Meine Frau Maya war in erster Ehe verheiratet mit Dr. Emanuel Hoffmann. Das war der älteste Sohn von Fritz Hoffmann-Larsch, dem Gründer der Firma, die seinen Namen trägt. Da meine Frau mit geschäftlichen Dingen nichts zu tun haben wollte, hat sie beschlossen, dass das meine Aufgabe sei. Und ich musste mich diesen Dingen annehmen. Ich hatte gar keine Wahl.
Zu der Zeit war er schon längst bekannt als die treibende Kraft in der Basler Musikszene. Das Kammerorchester Basel war schon gegründet, Dirigent Paul Sacher. Die Basler Abteilung der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik war gegründet, Programmleiter Paul Sacher. Die Schola Cantorum Basiliensis war gegründet, Direktor Paul Sacher. Eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit bescherte dem 28-jährigen Sacher die Verbindung mit der Chemiefirma Hoffmann-Larosch und machte es möglich, dass er zusätzlich auch noch Mäzen werden konnte und zwei Dinge exemplarisch miteinander verbinden konnte, Sachverstand und Geld. Als sein Zeitgenosse Ernest Ansermet die These von der Dekadenz der westlichen Werte entwickelte, blieb Sacher offen, setzte gezielt auf die junge Generation und lud Pierre Boulez zu Kursen ein oder Karl-Heinz Stockhausen. So wie er nach dem Krieg sich für Neues interessierte, so hat er das auch in den Jahrzehnten davor getan. Mit sicherem Gespür für Qualität hat er Komponisten an sich gezogen wie Béla Bartók oder Stravinsky. Die Zusammenarbeit vertiefte sich, nachdem der Dirigent Sacher die finanziellen Mittel dazu hatte, durch Kompositionsaufträge. Noch einmal ein paar Interviewausschnitte mit Paul Sacher, das war kurz vor seinem Tod 1999.
Das war natürlich ein ganz gewaltiger Glücksfall, dass die Verbindung mit Bartók gerade für unsere Stadt drei Meisterwerke gebracht hat, das darf man sagen. Die Musik für Saiteninstrumente ist eines seiner wichtigsten Stücke. Auch die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug. Da hatten wir eine sehr interessante Auseinandersetzung und auch Korrespondenz über dieses Werk. Ich habe ja bestellt im Auftrag der Ortsgruppe Basel, der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, die gern auch ein kammermusikalisches Werk gehabt hätte. Bartók hat sich dann mit der Frage der Kammermusik auseinandergesetzt. Er hat gefragt, wäre auch Gesang mit Begleitung Kammermusik? Ist eine Sonate für Klavier Kammermusik? Ich möchte zwei Klaviere nehmen, weil ich Schlagzeug dazu brauche. Und die Balance mit einem Klavier ist zu ungünstig, ich brauche zwei Klaviere. Und dann hat er auch ganz genau definiert, er hat gesagt, dieses Schlagzeug verstärkt zum Teil nur die Thematik, die von den Klavieren vorgetragen wird. Sie ist aber auch eigenständig, hat die thematische Führung. Die Klaviere kontrapunktieren gewissermaßen nur. Er hat sich das alles ganz genau überlegt. Und mir schien damals der Vorschlag eines Werkes für zwei Klaviere mit Schlagzeug das Interessanteste. Er war auch in seinen Plänen und eigenen Ideen sehr fortgeschritten. Er wusste eigentlich genau, dass er diese Sonate haben wollte. Er hat sie dann mit seiner Frau gespielt. Es hat sich herausgestellt, dass das Werk, das sehr schwierig schien auf dem Papier, in der Realisierung keinerlei Schwierigkeiten bot. Es waren ja zwei Schlagzeuger von Basel, der Solo-Pauker und ein anderer Schlagzeuger, beteiligt und das ging mühelos.
1926 war Hermann Sutter gestorben, der innovative Leiter der Allgemeinen Musikgesellschaft Basel. Und Sacher nutzte die Chance.
Wir hatten in Basel im ersten Viertel des Jahrhunderts Hermann Sutter, der die Sinfoniekonzerte und auch die großen Chöre geleitet hat. Sutter war ein aufgeschlossener Geist. Er war selber Komponist. Und es war für ihn selbstverständlich, dass zeitgenössische Musik in den Programmen ausgiebig vertreten sein muss. Das hat dann mit Weingartner vollständig sich geändert. Weingartner hat sein Repertoire gespielt, aber die zeitgenössische, die fortschrittliche, die moderne Musik hat vollständig gefehlt. Das hat dann zur Gründung des Basler Kammerorchesters geführt und zu dieser Programmidee, die wir während 60 Jahren verfolgt haben. Wir wollten ältere Musik aufführen und moderne und zeitgenössische Musik. In der älteren Musik hat sich uns dann sehr bald gezeigt, dass auch ein Kammerorchester nicht das geeignete Instrument ist für die Wiederbelebung der älteren Musik. Das hat ja dann zur Gründung der Schola Cantorum Basiliensis geführt.
Klassisches und romantisches Repertoire wollte Sacher aussparen mit seinem Basler Kammerorchester, darum kümmerte sich ja zur Genüge Felix Weingartner. Also verlagerte sich sein Interesse auf die neue und die neueste Musik. 60 Jahre lang.
Da muss ich gestehen, dass die Verbindung mit den Schöpfern der Musik für mich eine große Rolle gespielt hat. Es war für mich wichtig, Stravinsky jung getroffen zu haben. Ich bin ihm immer wieder begegnet. Ich habe immer wieder seine neuesten Werke gehört. Schönberg habe ich nie getroffen. Ich habe ihn nie gekannt. Der einzige, den ich besser gekannt habe, ist Webern. Und der Zugang zur Musik von Webern ist für mich nicht schwierig. Den habe ich relativ früh gefunden. Und ich habe ja auch einige Webern-Stücke aufgeführt und mich immer wieder damit beschäftigt. Aber ich möchte nur deutlich machen, dass da nicht systematische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, sondern eben das, was mir das Leben gebracht hat.
Ja, und dann, 1973, wurde die Paul-Sacher-Stiftung gegründet, damit die vielen Noten, Handschriften und Briefe, die im Laufe der Zeit zusammengekommen waren, nicht irgendwann in alle Winde zerstreut würden.
Was hier geschieht, am Münsterplatz, in den Räumen der Paul-Sacher-Stiftung, ist für mich sehr wichtig. Es ist eigentlich, genau genommen, die Fortsetzung meines Lebenswerkes, weil die Stiftung sammelt Dokumente zur Musik des 20. Jahrhunderts. Und das war ja eine der Hauptaufgaben, der ich zu dienen versuchte. Ich wollte die neue Musik aufführen. Ich wollte in Verbindung bleiben mit den Menschen, die diese Musik erschaffen, das heißt mit den Komponisten. Und ich wollte immer wieder die Stimme meiner Zeit hören.
120 Sammlungen sind es mittlerweile. Ein paar Räume im Nebenhaus ums Eck gehören mittlerweile auch zur Paul-Sacher-Stiftung. Und ich besuche jetzt noch den Direktor der Stiftung, Felix Meyer. Wie viel Platz hat es denn eigentlich, frage ich.
Ich kann es Ihnen nicht in Kubikmetern sagen. Ich kann nur sagen, dass wir vorderhand für die nächsten etlichen Jahre eigentlich gerüstet sind. Einerseits, andererseits, dass wir aber natürlich, weil schon jetzt über 120 Sammlungen da sind, dass wir da natürlich trotzdem sehr aufpassen müssen, dass wir die Kapazitäten des Hauses, und das ist ja nicht nur der Raum, ich meine damit auch die personellen Kapazitäten natürlich nicht überstrapazieren. Das heißt, wir versuchen jetzt tatsächlich in den letzten Jahren etwas langsamer die Bestände zu erweitern. Wir hatten Jahre, wo es 4, 5 Sammlungen waren und jetzt ist es eher so im Bereich 1 oder 2 große Sammlungen. Und das ist sicher im Moment die beste Lösung von uns, sonst verwaltet man nur noch und wir haben eigentlich doch auch noch andere, auch wissenschaftliche Ziele.
Es ist ein Spagat. Auf der einen Seite schützen und bewahren, auf der anderen Seite zugänglich machen für die Forschung. 120 Sammlungen. Selbst wenn es jetzt nicht weitergehen würde, es stoppen würde bei diesen 120 Sammlungen, Arbeit gibt's für die nächsten Jahre genug?
So ist es. Also wir haben hier schon jetzt Arbeit für Generationen von Musikforschern und Musikern bereit.
Es gab vor 700 Jahren das letzte große Erdbeben hier in Basel. Ich nehme an, Sie sind gerüstet, falls sowas wieder vorkommen könnte. Ist es ja nicht ausgeschlossen hier im Rheingraben. Wie weit kann man das denn hier sichern?
Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ich denke, der Ort hier auf dem Münsterhügel, auf dem harten Fels, ist eigentlich denkbar sicher. Aber wir müssen natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das umfasst zum Beispiel auch die Maßnahme, dass wir unsere Mikrofilme an 2 Orten noch ausgelagert haben. Also wir tun natürlich etwas für die Sicherheit. Das ist ganz klar, wenn man solche Schätze im Safe hat, wie wir es haben.
Also ich meine, Erdbeben ist das eine, Diebstahl ist vielleicht das andere. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu beziffern, was da an ideellen Werten da dahinter steckt.
Ja, das lässt sich eigentlich nicht beziffern, überhaupt nicht. Was den Diebstahl betrifft, so hatten wir bisher keine schlechten Erfahrungen, jedenfalls keine, die wir gemerkt hätten. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir ein doch sehr familiärer Betrieb sind in einer gewissen Weise. Wir wissen, wer hier ist. Es ist nicht wie in einer großen öffentlichen Bibliothek, wo Dutzende oder Hunderte von Leuten ein- und ausgehen. Wir wissen genau, wer zu jedem Zeitpunkt da ist. Wir pflegen einen persönlichen Kontakt mit den Gastforschenden und da sind zum Glück noch keine solchen Negativerfahrungen zu verzeichnen gewesen.
Was ist denn Ihr Lieblingsplatz hier in der Hautsacher Stiftung in diesem Haus auf Burg?
Schwer zu sagen. Mir gefällt es ganz gut, wo wir sind gerade. Das ist ein kleines Sitzungszimmer, das wir erst vor ein paar Jahren überhaupt bekommen haben, weil in diesem Haus früher Wohnungen waren, die wir vermietet haben. Wir haben da einen Umbau vorgenommen und mir gefällt an diesem Raum, dass es sowohl ein Fenster auf den Münsterplatz als auch eines auf den Rhein hat.
Der Paul-Sacher-Stiftung geht es gut. Finanziell, personell. Das Archiv ist bestens vernetzt und es ist eins der wichtigsten Archive für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts weltweit. Wenn nicht das Wichtigste. Wie sieht Felix Mayer in die Zukunft? Positiv.
Ja, im Prinzip ist die Arbeit so spannend, dass ich hoffe, dass sie weitergeht, dass wir weitere tolle Funde machen, dass wir weitere Publikationen und Veranstaltungen machen, die sich auf die Wissenschaft, aber auch auf die Praxis irgendwie befruchtend auswirken.
Passage auf SRF 2 Kultur. Am Mikrofon war Florian Hauser. Zurück auf den Münsterplatz. Die Bauarbeiter, die Buhl spielenden Menschen, die Kinder, Touristen, Spaziergänger ahnen nicht, welche unschätzbaren, ideellen Werte hier in 7 Stockwerken schlummern. Nein, nicht schlummern. Umsorgt, gehegt und gepflegt werden, erforscht, durchleuchtet, kommentiert und reflektiert.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.